Journalismus, Bloggen, Podcasten. Zentrale Themen in dieser Episode vom Social Media Schnack. Zu Gast heute Anna Kruschinski, Bloggerin, Podcasterin, Journalistin. Mein Name ist Thorsten Ising und ich bin Host des Social Media Schnack Podcast. Und ich freue mich, dass du da bist.
Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation.
Journalistin, Moderatorin, Trainings für Stimmbildung, Präsentation, Hörfunk, eigener Podcast. Erneut ein Tausendsasser zu Gast im Social Media Schnack. Anna Kruschinski aus Bielefeld. Anna, herzlich willkommen.
Ja, hallo Thorsten, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich habe natürlich jede Menge in der Vorstellung vergessen, aber das kannst du natürlich während unseres Gespräches noch mit einfließen lassen. Du bist Bloggerin, Journalistin, du hast eigene Podcast-Formate, fühlst dich in dieser ganzen digitalen Kommunikationswelt offensichtlich sehr wohl. Und da muss man natürlich fragen, woher kam deine Intention, hineinzugehen in dieses so fluktuative Geschäft?
Das ist eine lange Geschichte. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil eigentlich habe ich mich ja nur selbstständig gemacht, weil ich dummerweise im Studium Mutter geworden bin. Das hört sich jetzt fies an. Also es war schön, ich bin Mutter geworden.
Im Glücklicherweise.
Studium. Ja, genau. Ich war halt leider seit der Schwangerschaft dann auch alleine damit. Und das bedeutet, Studium, Kellnerjob ging nicht mehr so richtig gut mit diesem Baby dann. Baby auch noch sehr schlecht geschlafen. Das heißt, ich war rund um die Uhr mit diesem Kind beschäftigt, konnte kein Geld mehr verdienen, konnte auch nicht mehr studieren. Und in dem Moment habe ich dann überlegt, was mache ich? Die Uni sagte, Sozialhilfe beantragen. Also Urlaubssemester, Sozialhilfe beantragen. Und ich dachte mir, nee, es muss anders gehen. Und ich war ja am Ende meines Bachelorstudiums, schon ziemlich lange am Ende meines Bachelorstudiums und hatte schon ein paar andere Sachen gemacht. Und dann habe ich überlegt, was kannst du denn eigentlich? Und bin dann zum Schreiben gekommen. Und vom Schreiben, ich hatte Kommunikationsmanagement studiert, also Linguistik mit dem Schwerpunkt Kommunikation. Und dann kam ich vom Schreiben auf das Bloggen und auf Social Media natürlich und auf all das, was man noch machen kann mit Text. Und den Journalismus hab ich ein bisschen hinten angestellt tatsächlich. Das habe ich ja früher, habe ich ja Radio gemacht. Das habe ich dann aufgehört. Aber jetzt gibt es wieder die Podcasts. Also es wurde dann so ein, ich kann irgendwas und mache irgendwas im Internet mit Medien. Hört sich wild an, macht aber Spaß. Also irgendwie wird es sich weiterentwickeln.
Ja, definitiv. Also wenn man mal nicht nur auf deine Biografie schaut, sondern eben auch auf die Dinge, die du da draußen so tust, da gibt es ja sehr viele Anknüpfungspunkte an den Job Medienschaffende. Ja, also sei es als Journalistin, sei es als Bloggerin, sei es eben als Podcasterin und an diese ganzen Dinge, die du da draußen nicht nur für dich, sondern eben auch für Kundinnen tust. Und das sind ja viele tolle Sachen. Also wenn wir über solche Punkte, einzelne Punkte mal sprechen. Journalismus ist sicherlich einer der großen Punkte, nicht nur in der Vergangenheit, sondern der heute einen Großteil von dem ausmacht, was du da draußen tust. Dieses gelernte Journalistsein. Ich frage immer mal wieder diese vielleicht leicht provokante Frage, würdest du es nochmal tun? Würdest du dich nochmal in den Journalismus stürzen, wenn du mit der Erfahrung von heute die Entscheidung treffen kannst?
Ich würde auf jeden Fall das ausprobieren, ja. Also das liegt aber, glaube ich, an der Art und Weise oder an dem Weg, den ich auch gegangen bin. Ich habe ja Journalismus sehr praktisch gelernt und zwar beim Campusradio. Also ich bin einfach dahin gegangen und habe mich reingeworfen in dieses, wie bereite ich Themen auf? Was muss ich tun, damit auch Leute mir zuhören, gerade beim Radio, ne, was ja so ein Nebenbei-Medium ist und wo man wirklich ja gucken muss, ne, wie kriege ich denn die Leute dazu, dass sie jetzt von ihrem Frühstücksbrot aufschauen und ein bisschen mir zuhören und meinem Thema folgen? Und dann ist da natürlich eine ganz große Freiheit in diesem Campus-Radio-Bereich. Du kannst dir deine Themen selber wählen. Da ist keiner, der sagt, geh mal zum Kaninchenzüchterverein hier, die haben 80-jähriges Jubiläum oder sowas. Das ist kein Lokalfunk, sondern das ist wirklich ein ganz spezielles Arbeiten. Und das Großartige ist, dass die LFM, also die Landesanstalt für Medien, die fördert das Ganze. Und die sagen halt auch, okay, wir wollen da noch mehr Qualität reinbringen. So, und deswegen bilden die auch aus. Und dann habe ich über das Campusradio meine Medientrainerausbildung gemacht und habe halt gesagt, okay, cool, jetzt kann ich auch noch sagen, es gibt Kriterien für gutes Radio. Es gibt, wie ist eigentlich qualitativ hochwertiger Hörfunk? Und dann habe ich das unterrichtet auch. Das heißt, das war so ein großes Spielfeld für mich und es hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil ich konnte halt wirklich alles machen. Von Wissenschaft, also ich habe ganz lange Wissenschaftsjournalismus gemacht und habe aber auch Kunst und Kultur gemacht, bin ins Kino gegangen, habe Bücher rezensiert, ich habe einfach alles machen können. Und das würde ich gerne wieder machen. Ich glaube, Lokalfunk würde ich nicht machen wollen.
Warum nicht?
Ja, also ich stelle es mir anstrengend vor, genau eben die Themen bearbeiten zu müssen, die mein Chefredakteur haben möchte. Ich stelle es mir anstrengend vor, weil auch dieses immer gleich, also da ist eben die große Freiheit, glaube ich, nicht da. Natürlich, es ist spannend, ne, die Tagespolitik mitzuverfolgen, zu gucken, was sind eigentlich die Themen, die hier gerade interessant sind. Aber ich würde es nicht machen. Außerdem wird es einfach auch nicht gut genug bezahlt für das, was die Leute da leisten.
Ja, das ist sowieso ein ziemlich großes Problem oder eine große Baustelle im Lokaljournalismus im Allgemeinen. Ne? Also nicht nur im lokalen Hörfunk, sondern auch bei Print im Lokaljournalismus. Die Herausforderung, Bezahlung, eine Sache, auf der anderen Seite eben auch diese Eingeschränktheit in der Themenvielfalt. Ich meine, da schreibst du halt nicht die großen Geo-Geschichten, sondern besuchst halt die Versammlung des Kaninchenzuchtvereins, leider Gottes, zu vielen Teilen zumindest. Was ich relativ gut finde, ist, dass sich manche Formate dann auch wieder unterscheiden. Gestern zum Beispiel war ich positiv erneut überrascht, Radio Hochstift bei uns, die immer mal wieder mit wirklich glänzenden Reportagen an den Markt kommen. Gestern mit einem Sonderthema Gewalt in Kitas, was ich sehr mutig finde, auf der einen Seite notwendig finde, auf der anderen, aber von einem Lokalsender nicht unbedingt erwarten würde. Ja, und solche Sachen machen die immer wieder, das finde ich sehr gut, betrifft aber mit Sicherheit leider Gottes nicht alle Lokalradios. Ja, ja. Stimmt schon. Als Trainerin Hörfunk, gerade solche Dinge wie Stimmbildung, Präsentation und so, dieses Schreiben fürs Ohr ist eine ganz, ganz andere Sache als das, was Menschen vielleicht im Print lernen. Was ist denn so dein wichtigster Tipp, den du loswerden würdest, wenn du sagst, hey, Ising, als Podcaster, bereite dich mal besser drauf vor, was du sagst, oder was sind die Dinge, die Podcaster vom Hörfunk lernen können?
Also das ist ja ein riesengroßes Feld, was du jetzt ansprichst. Also Schreiben fürs Hören ist ja die eine Sache. Ne? Wie bereite ich Text so auf, dass ich mehr oder weniger das Ganze lesen kann, ohne dass es sich gelesen anhört? Ich glaube, mein wichtigster Tipp für Podcaster wäre wirklich, die Grundlagen zu beachten. Also viel trinken vor der Aufnahme. Nichts, das krümelt, nichts, das bröselt, nichts, das klebt, nichts, das schleimt, weil ich finde das so schrecklich, was da passiert. Ich habe es auch manchmal, ne, einen trockenen Mund und dann habe ich die ganzen Schmatzer da drin. Ich schneide sie aber raus in mühsamer Kleinarbeit und das machen leider die wenigsten. Das heißt, da geht so viel verloren, weil vielleicht die Stimme unangenehm ist, weil sie nicht warm gesprochen sind oder. Also da passiert ganz viel und es ist so einfach, das zu beheben. Schreiben fürs Hören, also die Daumenregel ist, schreib, wie du sprichst und trau dich auch wirklich, das zu machen. Also es gibt Podcast-Folgen, die ich alleine mache, nur mit mir, ganz allein. Und das glaubt mir immer keiner, aber die sind komplett geskriptet und zwar in Sätzen. Man hört das nicht. Also man kann es so schreiben, du kannst es wirklich so schreiben, wie du es sprichst, aber das musst du halt selber machen. Du kannst nicht sagen, Anna, schreib mir das mal. So wie du es für dich schreiben würdest, dann würdest du es nicht sprechen können. Du musst es selber machen.
Da habe ich gleich noch ein paar Fragen zu. Also tatsächlich, wie du das dann machst. Also ich stelle mir das bei manchen Dingen relativ schwierig vor, finde es aber toll, darüber zu hören, wie es andere machen. Jetzt aber erstmal ganz, ganz kurz eingestreut deine beiden Podcasts. Schokolade fürs Ego ist der eine, selbstverständlich schreiben wir die Links in die Shownotes mit hinein. Und der andere ist der Verbindung schaffen Podcast. Und die beiden, darüber reden wir gleich, aber sie seien an dieser Stelle schon mal genannt. Also zurück nochmal zum Schreiben fürs Ohr. Wenn du dann einliest, machst du das technisch unterstützt? Also liest du vom Zettel, liest du vom Bildschirm, nimmst du einen Teleprompter, nimmst du Teleprompter-Software? Wie machst du es?
Ja, für mich ist es so, ich mache es super, super simpel. Also ich texte das in Word und lese das dann ein. Also ich nehme auch mit Riverside auf, so wie du das machst. Und dann liegt quasi einfach nur die Hälfte meines Bildschirms voll mit meinem Text. Der wird dann halt entsprechend formatiert, also ne, Schriftgröße 14, sodass ich da nicht groß suchen muss, wo ich gerade bin. Und ich schreibe die Sätze nicht als Fließtext natürlich, sondern mit Stichpunkten. Aber es sind ganze Sätze. Und sie sind halt wirklich so formuliert, wie ich sie sprechen würde jetzt. Das heißt, wenn ich Skripte, spreche ich selber auch mit mir. Also ich bin die ganze Zeit, erzähle ich mir selber, was ich schreibe, dann schreibe ich es auf und dann lese ich es wieder. Und es hört sich halt nicht gelesen an. Es gibt so ein paar Sachen, die sehr wichtig sind, zum Beispiel halt die Verben nach vorne zu ziehen. Ne? Da gibt es einfach Leute, die haben mal gelernt, so ein Satz müsste korrekt sein. Das stimmt aber nicht. Wir brechen ständig Sätze ab, wir machen so Halbsätze, hängen die dann wieder irgendwie aneinander. Und wichtig ist aber, dass das Verb irgendwo zu finden ist, und zwar ziemlich am Anfang, weil wir sonst einfach nicht wissen, worum geht's. Das Verb zeigt die Aktion an, also da ist das, was passiert im Satz. Und das eben dann auch wirklich prominent zu platzieren und nicht zu kompliziert zu machen, die Sätze, das ist, glaube ich, das, wo ich sagen würde, wenn du einen machst, dann mach diesen Tipp. Genau.
Ja, schön, dass ich jede Menge lernen kann, auch wieder im Gespräch mit dir. Also, warum ich so dediziert nachfrage, ich habe tatsächlich keinen Podcast, von dem ich ablese. Aber ich bin jetzt durch einen Kollegen im Livestream auf Twitch, der sagte mir, Mensch, Thorsten, ich mag deine Stimme, zu dem Podcast schlafe ich immer ein. Da habe ich dann erst gedacht, okay, danke fürs Kompliment für die Stimme, aber es ist total schade, dass du meine Podcast-Gäste verpasst, wenn du dann dazu einschläfst. Ich habe gesagt, dann spreche ich dir mal eine gute Nachtgeschichte ein. Eine gute Nachtgeschichte, eine Kindergeschichte geschrieben, mit Unterstützung von ChatGPT selbstverständlich, weil ich keine große Zeit hatte, und habe innerhalb von 10 Minuten das Ding vertont, habe es ihm per WhatsApp geschickt, er hat sich einen Pin gefreut und naja, andere haben es mitgekriegt und wollten die Geschichte auch.
Ah, wie
also
schön.
Habe ich auf meinem privaten Blog jetzt mittlerweile 4 Episoden von dieser Kindergeschichte Abenteuer in Glücksheim eingesprochen für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren.
Das und ist toll.
Da überlege ich jetzt halt einfach, okay, wie kann ich das vielleicht noch ein bisschen besser machen, als ich es im Moment mache? Und deswegen toller Tipp, finde ich großartig. Mal gucken, was ich daraus zauber und wie es sich in meinen Flow integrieren lässt.
Wobei, wenn du wirklich Geschichten vorliest, also Texte vorliest, die auch als Texte gedacht sind, dann ist es ja noch mal ein bisschen was anderes. Dann ist es wieder eine Frage von doch von Stimme und Präsentation und eben ja nicht der Text, sondern nur, ne, wie modulierst du deine Stimme? Und da ist es halt so, dass du eigentlich so eine Stimme hast, eine normale Sprechhaltung, die kannst du auch finden, darauf kann man sich so einbrummen, und in dieser Sprechhaltung kannst du quasi unendlich lange sprechen, ohne dass es dich anstrengt. Das ist die, wenn du zum Beispiel jetzt, glaube ich, hier mit mir sprichst, ist es auch so, weil du keine Aufregung mehr hast. Vielleicht war es beim ersten Mal so oder so, aber jetzt ist es definitiv nicht so. Oder wenn du guten Freunden von deinem Urlaub erzählst. Du bist super entspannt und du kannst ewig, du kannst stundenlang erzählen. Ne? Und du kennst es aber vielleicht auch das andere, wenn du einen Vortrag hast und du bist vielleicht nicht 100% vorbereitet, dann bist du immer so ein bisschen drüber, ein bisschen knapp mit Luft, ein bisschen hoch vielleicht auch, ein bisschen zu viel. Und das ist die, die anstrengt, diese Sprechhaltung. Und die ist aber die, die Aufmerksamkeit erzeugt. Also es ist total spannend, wenn du in deiner natürlichen Sprechhaltung erzählst, dann können sich die Leute entspannen, dann können sie Informationen verarbeiten. Und wenn du aber Aufmerksamkeit erzeugen willst, also irgendwo Fokus draufsetzen willst, dann musst du ein bisschen hoch. Und wenn du das weißt, dann kannst du ganz, dann kannst du einfach Akzente setzen, nur mit der Stimme. Und natürlich auch noch mit dem Tempo und so weiter, aber das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Und wenn du das immer abwechselst, Aufmerksamkeit, und dann gehst du wieder runter, dann haben die wieder Zeit zum Verarbeiten, dann kommt der Punkt. Und dann kannst du wieder was Neues machen.
Genau das, dieses Spielen mit der Stimme, das macht auch unfassbar viel Spaß, weil du siehst es direkt, also gerade wenn du vor Menschen stehst, Vorträge sind da ein tolles Beispiel, oder Seminare. Ich habe gleich noch einen Termin beim Kunden, da werde ich wieder ein kurzes Seminar halten und wir werden drüber reden. Da freue ich mich schon total drauf, weil ich einerseits mit denen aktiv arbeiten kann, aber da dieses direkte Feedback bekommen auf das, was du tust und wie du es beeinflussen kannst durch Stimme und Co. Das ist ein echt faszinierender Punkt, ja, finde ich mega. Wenn wir bei dir weiter schauen, also Hörfunk hat sich irgendwann für dich heute in Podcast und Co. verwandelt, ein bisschen weg vom Hörfunk, aber Audio spielt weiterhin eine ziemlich große Rolle. Du bist in den Text, in die Textlastigkeit gegangen, zumindest was dein Business angeht. Warum glaubst du, sind Blogs heute immer noch ein sehr wichtiges Mittel der Kommunikation, gerade für Menschen auf der einen Seite und warum für Unternehmen auf der anderen Seite?
Also, die Leser von Blogs sind Menschen. Ganz egal, ob sie in Unternehmen arbeiten, ob sie von Unternehmen kaufen wollen, ob sie Informationen suchen oder. Das heißt, egal, ob wir jetzt von Unternehmensseite oder von persönlicher Seite, wie auch immer, wir kommunizieren immer mit Menschen. Also die sind am anderen Ende. Und das, was wir für Google machen, läuft nebenbei. Also ich hoffe immer, dass es so ist. Ja, also ein Blog nur für Google zu machen, ist, glaube ich, Unsinn heutzutage. Das ergibt einfach keinen Sinn. Die Leute sollen es lesen, die Leute sollen da bleiben und das tun sie nicht, wenn wir wirklich nur Keyword an Keyword packen, dann funktioniert es eben auch wieder nicht. Und ich glaube, wir brauchen die Langfristigkeit der Themen. Also Social Media ist toll. Social Media ist schnell. Social Media, du bekommst sofort mit, wenn jemand reagiert. Du hast eine nahezu gleichzeitige Kommunikation, wenn der andere auch online ist. Das ist bei Blogs nicht so. Da ist es so, irgendwer liest, vielleicht kriegst du es mit, vielleicht nicht. Kommentare auf Blogs sowieso schon lange nicht mehr so groß. Und meistens kriegt man also gar nicht mit, welche Wirkung man erzielt hat, ob man überhaupt Wirkung erzielt hat mit dem Text. Aber es wirkt langfristig. Die Leute bleiben da, wenn sie es gut finden. Oder sie abonnieren den Newsletter oder sie abonnieren die Social-Media-Kanäle, weil sie sich denken, ach, das war cool, ich mochte das, den Style oder den Ansatz oder den Fokus, der da auf diesem Blog zu genau diesem Thema ist. Und diese Art von Verbindung, die können die Texte immer wieder finden, sie können sich weiter einlesen. Das machst du auf Social Media nicht. Ne? Auf Social Media sagst du hier, beriesel mich, los, Feed, was kannst du mir heute bieten? Aber niemand klickt sich durch die Profile und sucht nach Content, der vor 3 Jahren irgendwann mal da abgelaufen ist. Und mit dem Blog kann man einfach, ja, so wie so ein großes Zuhause und man kann einfach sagen, guck mal hier, dieser Text, den habe ich vor 4 Jahren geschrieben, der ist aber immer noch gut. Und der bleibt auch gut und du musst ihn nicht suchen mühsam. Er ist genau so, wie du ihn heute noch brauchst. Ich glaube, speziell jetzt, wo KI immer größer wird, ist es wichtig, dass wir wieder mehr persönlich, mehr mit Haltung, mehr mit Meinung, mehr mit wirklich unserem persönlichen Fokus auf das Thema arbeiten, weil eine Anleitung oder eine Produktbeschreibung kann die KI besser. So, das ist sowas, da müssen wirklich nur Informationen aneinandergereiht werden. Das kann die gut. Da brauchen wir keine Zeit verschwenden dafür als Texter. Aber einen persönlichen Text zu schreiben, der sagt, guck mal hier, lies mich bis zu Ende. Du kannst hier was lernen und du kannst dich vielleicht noch verbinden mit mir und mit dem Thema. Das kann, glaube ich, ein guter Blogtext. Und dafür ist Social Media eben nicht gedacht. Social Media ist für das schnell, schnell.
Da stimme ich hier vollkommen zu, ja. Wobei ich natürlich auch der Meinung bin, dass generative KI unterstützen kann an vielen Stellen. Ja, also als kreatives Gegenüber, Themenfindung, Schreibblockaden überwinden, bla 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 bla. Also da gibt es ganz viele Dinge, wo wir Ansätze dafür natürlich finden. Ich finde auch, dass Bloggen nie anders geworden ist. Ja, also natürlich hat es sich weiterentwickelt, Menschen haben sich weiterentwickelt, Bloggende haben sich weiterentwickelt, die Blogs haben sich verändert, technisch ist vieles dazugekommen, was möglich ist, aber das Grundsätzliche einfach runterschreiben oder sich damit zu beschäftigen und ausführliche Blogbeiträge zu verfassen, wie auch einfache Blogbeiträge zu verfassen, das hat sich für viele Menschen nicht verändert. Ja, ich konsumiere Blogs seit Ewigkeiten, ich schreibe auch seit Ewigkeiten selber ins Internet. Angefangen habe ich damals mit einem AOL-Blog, der damals nicht Blog hieß. Ja, das waren noch andere Begriffe, die damals gefallen sind, aber Das war noch bei AOL, da hatten wir 2 Megabyte für die eigene Internetseite. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Also so viel Platz, wie heute die Hälfte eines normalen iPhone-Bildes frisst.
Ja.
Und dann hat sich das weiterentwickelt. Ich glaube, den ersten professionellen Blog, für das ich bezahlt worden bin, war während meiner Elternzeit, meiner zweiten Tochter, das war 2006, da habe ich für so ein großes Netzwerk geschrieben und wurde für einen Blog bezahlt, der sich eben mit Vater und Kind beschäftigte. Und da habe ich dann geschrieben und habe damals, weiß ich nicht, 400 Euro für einen Beitrag gekriegt oder sowas. Ja, es war großartig, damit konnte ich Geld verdienen. Zu dem damaligen Zeitpunkt nie gedacht. Ja, Wahnsinn. Mhm. Und heute sind Blogs so vielschichtig wie noch nie, obwohl man sie schon so oft totgesagt hat. Im Moment gibt es so ein kleines Revival, auch in der Kommunikation steigen Blogs in der Wichtigkeit für Menschen wieder an. Wie bloggst du denn heute?
Ich habe natürlich meinen Hauptblog, auf dem ich auch wirklich da die Bandbreite meiner Themen präsentiere. Da sind auch die Anleitungen, wenn man sie denn haben möchte, ne? Schreibblockade überwinden und solche Sachen, kannst du alles nachlesen, wie es geht. Contentplanung, dies, das. Aber ich habe auch persönliche Texte drauf, einfach weil ich es kann und weil ich ja als Coach auch immer mich selber eben mitverkaufe. Also Leute, die mich buchen, buchen mich nicht nur wegen meiner fachlichen Ausbildung oder wegen meiner Texte, sondern auch, weil sie mich mögen, weil sie meinen, mit dieser Nase kann ich ganz gut zusammenarbeiten. Dann habe ich noch einen Blog gestartet, also über das Alleinerziehenden-Dasein. Das fand ich einfach spannend. Also diese politische Ebene am Bloggen fand ich damals spannend. Ich habe den aber leider sehr vernachlässigt, weil ich nicht so viel Zeit hatte. Es ist aber spannend, weil ich über den immer noch Anfragen bekomme. Keine Ahnung, kannst du uns ein Interview geben zu dem und dem Thema oder so, obwohl der eben so spärlich nur bespielt wird. Also auch das ist ein spannender Kanal, wenn man so in Richtung PR oder Vernetzung eben gucken möchte. Ja, und letztes Jahr habe ich noch einen dritten Blog gestartet. Der ist sehr persönlich, das ist so ein bisschen wie die Ursprünge des Bloggens mal waren. Also ich schreibe morgens irgendwas, was mir gerade durch den Kopf geht. Und das ist immer so ein Mischmasch aus, was mir gerade passiert, was Alltägliches. Dann sind natürlich auch Schreibthemen dabei oder was gerade in meiner Arbeit wichtig ist, womit ich mich gerade beschäftige. Und der wird extrem gut angenommen, muss ich sagen. Also das ist für mich das Spannendste überhaupt. Ich habe gedacht, ich schreibe einfach was, um meine eigene Schreibblockade zu lösen. Und der wird total gerne gelesen und kommentiert. Also da gibt es Austausch, da gibt es ein Netzwerk und die Leute wollen wirklich mit mir über diese Gedankenfetzen in Kontakt kommen. Also für mich ist Bloggen genau diese Vielfalt. Ich kann einfach alles machen und es gibt auch kein richtig oder falsch dabei. Das liebe ich so. Ja.
Ja.
Was ist denn aus deinem AOL-Blog geworden?
Also ich weiß gar nicht, ob er noch irgendwo steht, keine Ahnung. Also mittlerweile seit ein paar Jahren blogge ich wieder auf dem privaten Bereich, auf dem privaten Blog, auf einer Seitensparte, wo ich gesagt habe, boah, ich brauche einfach Platz für meine Gedanken, die nicht zwingend beruflich sind. Mhm. Und da blogge ich über meine Reisen, also wenn ich irgendwelche Reisen mache, irgendwelche tollen Erlebnisse habe, irgendwas besuche, da koche ich, haue ich das Pilz, Kraftbrühe-Rezept rein, damit ich es nicht vergesse. Genau wie diese Kindergeschichten oder das Reflect and Learn auf LinkedIn, was ich da zweitverwerte oder wenn ich einfach ein lustiges Bild irgendwo finde. Ja, also da verwerte ich einfach meine Beobachtungen des Alltages. Und die anderen Blogs sind mittlerweile alle irgendwo weg. Ich habe auch nie irgendwie für mich den Sinn dahinter gesehen, die für mich zu archivieren oder sowas, ne? Ja,
ja,
weiß nicht. Also ich habe es nicht gebraucht. Ja. Kann es aber verstehen, wenn jemand das als Archiv haben möchte.
Für mich ist es immer spannend. Ich habe ja auch mich mit Schreibdidaktik beschäftigt, ne, weil ich ja auch anderen Leuten beibringe, wie sie besser schreiben. Und die Idee, dass alles, woher wir kommen, also alles, was wir mal geschrieben haben, was wir in der Schule geschrieben haben, was wir als Kinder geschrieben haben, was wir an Feedback bekommen haben auf unsere Texte, leider auch in der Schule, dass alles darauf ab oder darauf einwirkt, wie wir heute schreiben. Und wenn ich mir das angucke, dann ist es total spannend, quasi meinen Blog als Lebenslauf oder als Biografie zu sehen. So habe ich geschrieben vor 7 Jahren oder so. Und daher bin ich gekommen und hier bin ich gelandet. Und dann ist es wieder spannend und irgendwie ein Teil meiner Reise, Deswegen sage ich immer, nicht einfach löschen. Nochmal überlegen vorher.
Ja, ich bin auch jemand, der da nicht lange drüber nachdenkt. Ne? Als ich meinen Twitter-Account gelöscht habe mit, weiß ich nicht, 40.000 Tweets oder sowas, habe ich auch nicht einen Moment gezögert. Und ich habe nicht einen Moment wirklich darüber nachgedacht, ob ich das für irgendwann nochmal brauchen könnte. Mir fällt auch im Nachhinein, in der Nachbetrachtung, nicht ein, wofür. Ja, also meine Beiträge von 2009 hätte ich nie wieder angeguckt.
Ja, sehe ich genauso wie du. Das mache ich tatsächlich auch nicht gleichzeitig. Ich möchte Facebook verlassen seit über 2 Jahren und tue es nicht, weil da quasi so eine Art Zuhause entstanden ist. Ich habe da meine Community aufgebaut. Ne? Ich habe da diese ganzen Aktionen rund ums Schreiben gemacht. Und das sind, wenn du so willst, sind das alles Online-Kurse, die ich irgendwann mal machen könnte. Das ist mein abstruser Gedanke. Ich werde es wahrscheinlich nie tun, aber ich könnte. Der Content ist doch da. Also mir fällt das total schwer.
Ah nee, da bin ich sehr entscheidungsfreudig. Erzähl mal was zur Blognacht.
Die Blognacht ist ein Raum zum Schreiben. Also alle 4 Wochen mache ich ein Meeting, ein Online-Meeting, und jeder, der Lust hat, der Zeit hat, der Bock hat, kann einfach dazukommen und mit mir schreiben. Und das ist im Grunde auch aus einer Not heraus entstanden, nämlich im Februar 2021. Der Februar 2021, der war ja so ein bisschen arg Corona-lastig noch. Da war ja sehr viel zu. Viele Eltern haben vor allem Probleme gehabt, weil die Schulen dicht waren und so. Und dann kriege ich natürlich immer gerne zu hören, ja, Bloggen klappt im Moment nicht. Ich habe so viel anderes zu tun. Bloggen ist immer das, was als erstes hinten runterfällt. Ne? Und dann habe ich gesagt, na gut, wir halten die Blogs am Leben und bloggen wenigstens, also wenn wir gar nichts schaffen, bloggen wir wenigstens einmal im Monat zusammen und habe diesen Raum eröffnet. Und das ist gut angenommen worden. Die Leute sollen schreiben, wenn sie es schaffen, auch an dem Abend den Artikel fertig schreiben, damit sie eben nicht noch eine Baustelle mehr, nicht noch einen offenen Faden, losen Faden da haben. Und die meisten kriegen das auch hin. Also die bloggen ihren Text zu Ende, veröffentlichen den und dann können sie natürlich noch mit dem Hashtag so ein bisschen auch die Community anheizen. Guck mal, like das doch, was ich jetzt gemacht habe. Und ich schreibe noch eine Zusammenfassung der Ergebnisse auf meinem eigenen Blog. Das ist dann auch nochmal schön für alle. Dann kriegen sie nochmal zu sehen, was passiert ist, gebündelt. Und das hat sich jetzt einfach so ergeben, dass ich gesagt habe, wir machen das jetzt weiter. Also es ist einfach nur ein Raum zum Schreiben. Gleichzeitig ist es auch eine Community und ein Event, wo sich alle Leute wohlfühlen und eben was tun. Also so ein bisschen habe ich mich verliebt in mein eigenes Projekt, ja.
Im Grunde so etwas wie ein von dir organisiertes, stilles Coworking gemeinsam an der Idee des Bloggens, ohne die Verpflichtung, dass sie reden müssen, sondern sie sind einfach nur in diesem virtuellen Raum mit dir. Sie können reden, sie können Rücksprache halten, aber man arbeitet gemeinsam an der Idee des Bloggens.
Genau, also der Austausch gehört da auch mit dazu. Es gibt immer so eine Aufwärmphase, wo ich immer so ein bisschen alle begrüße und mich meistens auch freue, die bekannten Gesichter zu sehen. Die Unbekannten kriegen dann noch eine kleine Einführung und es gibt einen kleinen Schreibimpuls. Wer will, kann ihn nutzen, wer nicht, der macht halt was anderes, auch völlig egal. Und dann gibt es immer eine Schreibphase, ungefähr eine Stunde, und dann gucke ich immer, ob noch alle da sind. Sind noch alle wach? Und dann kann man natürlich auch Fragen stellen oder Erkenntnisse teilen, was auch immer man möchte. Also es ist auch schon immer ein bisschen Austausch dabei für die, die Bock haben. Man muss aber nicht. Man kann auch einfach da sein und schreiben. Genau.
Schönes Projekt. Jetzt erzähl uns mal, was ist und was steckt denn hinter deinem Geschäftsmodell? Was machst du als Brot- und Butter-Geschäft mit Kuschinski Kommunikation Medien Redaktion?
Tatsächlich, das Brot- und Butter-Geschäft ist immer noch Textarbeit. Also ich blogge für andere Leute, ich schreibe Social-Media-Texte für andere Leute. Für manche,
klassisches Copywriting.
Für manche darf ich auch sagen, was ich tue, für manche nicht. Ich glaube, es ist eben nicht klassisch, aber ja, es ist irgendwie doch klassisch. Ich mache immer noch Webtexte, also Website-Texte. All diese Sachen tue ich immer noch. Ich habe früher auch Websites gebaut mit WordPress, einfach weil ich es konnte und weil ich gesagt habe, naja, dann hast du gleich alles aus einer Hand, Konzept und Text und Umsetzung, ja, Newsletter, diesen ganzen Kram. Also eigentlich alles, was angefragt wird. Und was ich dann noch mache, ist vor allem, ich gebe Trainings und Workshops zu den verschiedensten Themen. Im Moment ganz viel Storytelling, weil das ja angefragt wird auch. Und weil ich gerade ein Buch darüber schreibe zum Thema Storytelling im Marketing, wie können wir es nutzen und vor allem, wie kann man verstehen, warum das wirkt? Also ich möchte keine Anleitung schreiben, keine Blaupause schreiben, sondern ich möchte wirklich den Leuten erklären, was sie tun müssen, damit die Geschichte wirkt. Das ist so der Ansatz von dem Buch und das kommt jetzt irgendwann in diesem Jahr. Und dann aber natürlich auch noch andere Sachen, ne? Wie kann ich schneller schreiben? Wie kann ich besser schreiben? Wie kann ich Social-Media-Texte besser schreiben? Wie formuliere ich clever, weiß ich nicht, eine Verkaufsseite, dies, das, Newsletter-Texte? Das ist eine gute Überschrift.
Sehr gut. Ja, klingt sehr umfassend. Also alles, was das Thema Text in irgendeiner Art und Weise aufwertet.
Genau.
Oh, das klingt gut. Also Buch kommt mit einem Verlag.
Genau, also cool. Der Verlag hat mich angefragt, ob ich das machen möchte und dann habe ich gedacht, dann kann ich nicht Nein sagen.
Super, dann freuen wir uns drauf. Also sobald du mehr sagen darfst und sobald das Buch da ist, ja, also ich freue mich, wenn wir dann nochmal drüber sprechen. Sag mir gerne Bescheid, wenn das Buch da ist, damit ich es mir bestellen kann und lesen kann und dann schauen wir weiter. Kommen wir mal zu deinem beiden Podcast. Schokolade fürs Ego. Klingt nach etwas, was interessant sein dürfte für jedermann.
Genau. Ich glaube auch, es ist für alle. Es ist auch sehr spontan entstanden tatsächlich. Ich habe 2023, und zwar im März, da habe ich eine kleine Auszeit gemacht an der Nordsee. Und zwar nach meiner großen Aktion 28 Tage Content, die ich immer mache. Müssen wir jetzt nicht ausführlich besprechen, was es ist. Es ist ein Programm zum Dranbleiben und auch zum Schreiben natürlich. Und ich war so voll mit Feedback von genau diesem Programm. Also ich hatte unfassbar viele schöne Rückmeldungen bekommen. Das Programm funktioniert. Ich habe so viel geschafft. Ich habe so viel geschrieben. Ich hatte eine gute Zeit. Der Austausch war so wertvoll. Und ich habe darin gebadet, aber so richtig. Und habe mir das über und über und nochmal gelesen und nochmal gelesen. Habe mich so gut gefühlt. Und gleichzeitig habe ich die ganze Zeit gedacht, darf ich das? Darf ich mich jetzt hier so darin baden und mich so selber lobpreisen hier? Ja. Und das habe ich meinem Freund Peter geschrieben. Und dann sagte er, natürlich darfst du das. Mach das. Das ist ja wie Schokolade fürs Ego. Und in dem Moment habe ich gedacht, wow, okay, krass, das ist ein Podcast, Peter. Wir machen einen Podcast. Und er sagte, ich wollte schon immer einen Podcast machen. Und deswegen haben wir dann super schnell umgesetzt. Ich glaube, nicht mal einen Monat oder was. Und dann gab es den Trailer und es gab die ersten zwei Folgen. Und wir sprechen darüber, wie wir mehr Schokolade in unseren Alltag einbauen können. Also wo ist die überall? Wo sind die guten Gefühle? Wie kann ich in meinem Job mehr Schokolade finden, in meinem Alltag, mit den Kindern, mit den guten Freunden? Wie kann ich mir selber Schokolade machen durch schöne Erlebnisse oder durch schöne kleine Reisen oder Trips oder Aktivitäten und vielleicht auch, wie kann ich sie erkennen, wenn sie mir begegnet, diese Schokolade. Also es ist ein Wohlfühl-Podcast und wir hoffen immer, dass wir auch so ein bisschen die Leute stupsen, dass sie genauer hinschauen auf ihre eigene Schokolade.
Das ist, glaube ich, eine Sache, die vielen sehr, sehr schwer fällt. Also ja, wenn man sich drum bemüht, diese Erlebnisse zu schaffen, dann ist das eine Sache. Das fällt vielen Menschen, glaube ich, viel leichter als Kleinigkeiten positiver Natur im Alltag zu sehen. Das ist mir jetzt erst wieder ein wenig bewusst geworden. Ich hatte im Social Media Schnack Maren Matschenko. Die hat ein Projekt, das heißt Reflect and Learn, ins Leben gerufen, wo Menschen zum Ende der Woche immer mal reflektieren anhand von bestimmten Fragestellungen, was denn in dieser Woche da war. Also solche Sachen wie, was habe ich gelernt oder was habe ich verlernt, oder was waren meine Glücksmomente, mein Hurra der Woche und sowas alles. Und ich beteilige mich seit Anfang des Jahres an diesem Projekt, indem ich einmal in der Woche genau diese Sachen mache. dabei habe ich mir angewöhnt, in Notion, einem Programm für meine persönlichen Notizen, jeden Tag meine Erlebnisse festzuhalten, in Stichworten für mich. Was mir eine ganz andere Reflexion der Woche verschafft. Und eben auch diese kleinen Hurras der Woche oder diese kleinen Momente der positiven Natur zu sehen, das ist mir vorher so nicht bewusst gewesen. Und ja, das ist aber sowas von, entschuldige den Begriff, arschwichtig für jeder Mann und jeder Frau. Also das einfach zu sehen und sich an positivem Feedback nicht von anderen abhängig zu machen, sondern selber mal hinzuschauen, so, ey, guck mal, das hast du echt gut gemacht und hier hast du was gelernt und da war eine tolle Sache und hier gibt es Schokolade fürs Ego satt und reichlich. Also du hast ganz schön viel Schulterstreichlereien gekriegt diese Woche. Also das ist großartig, tolle Sache. Wie viele Episoden habt ihr mittlerweile draußen?
20 haben wir. Wir veröffentlichen alle 14 Tage und versuchen da auch dran zu bleiben. Und bis jetzt klappt das ganz gut. Also mehr wollen wir auch nicht. Das wäre anstrengend, weil ich habe ja auch noch den anderen Podcast. Aber alle 14 Tage ist für uns eine gute Zeit. Und ich habe ich ja eben schon so ein bisschen angemerkt, ich schneide da wirklich lange dran, weil ich da meine Radioerfahrung mich einfach dazu gebracht hat. Also ich will das schon qualitativ gut haben, sodass man es wirklich gut hören kann. Ja.
Ja, dann bin ich gespannt, ob du diesen Podcast so schnell freigibst, wie ich mir erhoffe. Wollen wir mal gucken, wie dein geübtes Ohr hinhört. Ja, dann kommen wir zum zweiten Podcast. Auch über den wollen wir ja plaudern. Der Verbindung schaffen Podcast. Das hört sich nach vielen Netzwerkerei an.
Das hört sich immer so ein bisschen umständlich an, finde ich. Aber das war der perfekte Titel für das, was wir damals machen wollten. Ist auch aus einer aus einem Kontakt heraus entstanden, aus einem Austausch heraus entstanden. Der Peter Weinberger und ich, wir haben uns auf LinkedIn nämlich kennengelernt und sind uns da über den Weg gelaufen, fanden das spannend, was der jeweils andere macht und haben uns dann so ein bisschen ausgetauscht und haben kommentiert hier und da und geliked und gemacht. Und dann haben wir uns irgendwann auch mal per Zoom getroffen, haben uns ausgetauscht und haben dann anschließend gedacht, okay, diese anderthalb Stunden, die wir hier jetzt gesprochen haben, es war so viel darin und so viel Wertvolles darin, dass wir eigentlich einen Podcast machen sollten. Und wir hatten Lust darauf, deswegen haben wir das dann gemacht. Und dieses Thema Verbindung, also Peter Weinberger als Coach und ich, ja, ich bin ja auch Coach. Tatsächlich das, was ich tue, hat sehr viel ja auch mit Motivation und dranbleiben und auch eben mit Feedback zu tun. Und dann haben wir geguckt, okay, was ist denn das Thema, was wir machen wollen? Und wir wollten eben gucken, wie verbinden sich denn Menschen miteinander? Wie sind Verbindungen überhaupt gebaut? Wie können wir sie stärken? Was passiert mit Verbindungen über die Zeit? Und dann eben auch, mit was verbinden wir uns denn alles? Ne? Also mit unserem Job, mit Menschen natürlich auch, mit Tieren, mit vielleicht mit der Natur, mit allem Möglichen. Und das hat sich dann so verändert, dass wir halt immer wieder geguckt haben, okay, die Verbindung zu dem Thema, die Verbindung zu dem Thema und auch eben die Verbindung, die andere zu ihrem eigenen, nennen wir es mal, Kernthema gemacht haben. Ne? Also woher kommt das denn? So wie du eben auch gefragt hast, wieso bist du denn mit Kommunikation in Verbindung gekommen? Ne? Und das sind halt auch die Sachen, da gehe ich auch auf die Suche. Also wie kommen Leute zu ihrem Thema und wieso verändert es sich dann so oder wieso machen sie genau das, was sie machen? Und das fand ich spannend und ich glaube, das finden andere Leute auch spannend, vor allem eben auch wieder zu gucken, ne, was sind verbindende Elemente, was bringt die Leute zusammen? Also es ist nicht nur Netzwerken, sondern auch vor allem so eine Richtung. Ne? Wie kriegen wir bessere, tiefere, langlebigere Verbindungen denn hin? Und was machen wir dafür?
Spannend. Also vor allen Dingen die Tiefe des Themas finde ich spannend. Ja, also nicht nur diesen oberflächlichen Teil dabei zu sehen, sondern mal in diese Verbindung zu bestimmten Punkten zu suchen. Also das, wie lang sind eure Episoden da so in etwa?
Also Verbindung schaffen mache ich ja heute nicht mehr mit Peter zusammen. Der ist ausgestiegen letztes Jahr. Das heißt, jetzt mache ich es alleine. Und die Folgen, die ich mit Gast habe, wo ich also Leute frage, ne, hey, wie ist deine Verbindung zu deinem Thema? Die sind immer ungefähr eine Stunde lang. Und die Folgen, die ich alleine mache, ne, habe ich ja eben schon gesagt, das sind immer so 20 bis 30 Minuten. Ich glaube, viel länger ist auch nicht schön anzuhören, wenn man da gar keinen Wechsel drin hat. Dann müsste ich wahrscheinlich irgendwas mit O-Tönen machen oder mit Interviewschnipseln oder sowas. Aber das ist mir zu aufwendig tatsächlich. Deswegen, da sind die Folgen dann ein bisschen kürzer. Und für mich war es halt total wichtig zu sagen, ne, wie kommen Menschen miteinander in Verbindung und auch mit mir eben als Podcasterin. Und deswegen erzähle ich immer auch Geschichten. Also ich erzähle Geschichten, um das Thema dann anzustupsen und es so ein bisschen von vielen verschiedenen Seiten zu betrachten.
Wenn wir mal zu Anna privat-beruflich kommen, haben wir eben schon gehört, alleinerziehend, gewerbetreibend, Bloggernächte veranstaltend, Podcasterin, da kommt jede Menge zusammen. Wie organisierst du dich? Ich frage nicht ohne Hintergrund, auch ich war alleinerziehend. Meine Frau ist 2011 gestorben, da saß ich mit zwei Kindern da, 11 und 5 zu dem damaligen Zeitpunkt, und habe wirklich eine straffe Organisation für mich gebraucht, um diese ganzen Themen unter einen Hut zu bekommen und auch neue Projekte stemmbar zu machen. Wie organisierst du dich denn?
Ja, ich glaube, ich habe den Vorteil, dass ich das von Anfang an so handhaben musste. Also ich habe ja die Schwangerschaft schon alleine gemacht. Ich habe dann die Kleinkindzeit alleine gemacht und die Strukturen sind dann quasi mit dem Kind mitgewachsen. Also es ist ja schon spannend zu gucken. Mein Sohn ist im Juni 2014 geboren und im November 2014 habe ich mein Gewerbe angemeldet. Also es geht so beides zusammen. Ich kann immer gucken, so groß ist es jetzt, wie mein Sohn ist ungefähr. Ne? Und ich habe mir die Strukturen geschaffen und halt immer gesagt, okay, das Wichtigste in meinem Leben ist dieses Kind und ich baue alles andere drumherum. Und so habe ich es tatsächlich auch gemacht. Das heißt, es gibt immer Phasen, wo ich mehr an meinem Business arbeiten kann, weil bei Junior gerade alles sehr easy läuft. Ne? Es gibt ja diese Phasen. Und dann gibt es eben auch die anderen, wo ich merke, oh, jetzt brauche ich privat mehr Kapazitäten. Dann ziehe ich halt die anderen Sachen ein bisschen zurück. Dann läuft das Business ein bisschen mehr auf Sparflamme. Und was ich natürlich auch von Anfang an gemacht habe, ich habe mir ein Netzwerk hier vor Ort gebaut. Also ich habe tolle Freunde, ich habe tolle Bekannte. Meine Mutter wohnt 400 Meter von hier. Das ist natürlich Bonus, ne, weil das ist, ich glaube, sonst ist es einfach nicht zu stemmen, so eine Nummer. Meine Nachbarn, also mein Sohn hat, ich glaube, seine ersten 2 Jahre sehr viel bei meinen Nachbarn verbracht, sehr viel Zeit dort im Garten gespielt. Und ich habe dann immer diese dazu gewonnenen Freiräume dann genutzt, um eben noch mehr aufzubauen. Und deswegen hat das zwar alles viel länger gedauert als bei anderen Leuten. Und mein Business lief nicht nach 3 Jahren, sondern nach 5 vielleicht erst. Aber wir sind halt gemeinsam gewachsen und die Strukturen sind mitgewachsen. Und ich glaube, das ist eine große Stärke, also diese Flexibilität zu haben, gleichzeitig die Klarheit zu haben, wo sind meine Prioritäten, und aber auch diese Neugier, immer wieder was Neues auszuprobieren. Also immer, wenn ich Zeit habe, dann gucke ich oder ich rufe ins Universum, hey, ich habe gerade Langeweile, was könnte ich denn mal machen? Und dann kommt so ein Buchprojekt oder ein Podcast oder irgendwas anderes und dann kann ich wieder was Neues ausprobieren.
Okay, also ich beneide dich ein Stück, dass du Langeweile hast zwischendurch. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Auf der anderen Seite erübrigt sich damit aber nicht die nächste Frage, nämlich das, woraus schöpfst du Kraft? Woher ziehst du Kraft? Also wir haben es ja gerade in diesem Bereich der Selbstständigkeit und in dem Ganzen, was du gerade so auch beschrieben hast, oftmals so, dass wir nicht unbedingt die größten Anteile von freien Zeiten haben und diese auch nicht unbedingt immer so planen können, wie wir sie gerne planen würden wollen. Aber irgendwo muss es ja Punkte geben, wo du wieder auflädst.
Ja, gibt es. Also ich habe auf der einen Seite ein Business, das natürlich nicht immer nur schön ist. Also diese Erzählung vom, du musst nur tun, was du liebst und dann arbeitest du nie wieder, das ist Quatsch meiner Meinung nach. Aber ich habe ein Business, das mir sehr viel zurückgibt. Diese Community, die ich damals aufgebaut habe, ist immer noch da. Ich habe sehr, sehr wertschätzende Leute, die über mich sprechen, die mit mir sprechen, die meine Themen teilen, die zu meinen Events kommen, die mir E-Mails schreiben und Postkarten schreiben und mir immer wieder bestätigen, du bist auf dem richtigen Weg, du machst hier richtig wertvolle Arbeit, Anna. Also ich tue Dinge, die mir Spaß machen und gleichzeitig merke ich, dass es wichtig ist für andere Leute. Das ist eine ziemlich gute Sache. So. Und dann gibt mir mein Sohn tatsächlich auch sehr viel. Also ich weiß seit seiner Geburt, wofür ich das mache. Das ist auch, um ihm zu zeigen, es ist alles möglich, meiner Meinung nach. Es ist alles möglich, wenn man halt Energie reingibt und wenn man weiß, ne, das will ich und das mache ich jetzt und ich ziehe es durch. Und wenn ich halt Hilfe brauche, dann hole ich mir welche, aber irgendwie kriegen wir es hin und es geht immer weiter. Und dann habe ich natürlich auch, was mittlerweile geht, die erst 6 Jahre ging es nicht, aber mittlerweile geht es, ich habe diese freien Wochenenden, ne? Also die du natürlich nicht hattest in deiner Situation, aber ich habe die, weil es gibt ja einen Vater zu dem Kind. Und der ist da alle 14 Tage, am Wochenende habe ich also frei und kann dann sagen, klar, ich kann auch mal arbeiten oder irgendwas Liegengebliebenes weg arbeiten, aber ich kann auch einfach sagen, ich lege die Füße hoch, nehme mir Zeit für mich oder für meine lieben Menschen oder tue einfach was komplett anderes. Also das ist auch was, was sehr, sehr wichtig ist, diese kleinen Pausen zwischendurch, die ich mir dann eben nicht vollpacke.
Das klingt gut. Hervorragend sogar. Sind das dann auch die Pausen, wo du dich darum bemühst, solche Dinge wie Weiterbildung für dich voranzutreiben? Also wir müssen ja auch immer am Puls der Zeit bleiben in manchen Segmenten. Fällt das in diese Zeit?
Meistens nicht. Nee. Weiterbildung ist für mich Arbeitszeit. Deswegen, das passiert unter der Woche oder ich gucke halt. Ne? Also wenn mich irgendwas anspringt, dann suche ich mir halt die freien Zeiten dafür. Aber an diesen Wochenenden mache ich meistens wirklich nichts dergleichen. Also ich lese natürlich oder tue irgendwas, was auch Inspiration ist, was auch wieder natürlich in meinem Kopf neue Geschichten erzeugt und dann auch wieder Text werden kann oder es kann auch wieder ein Thema werden. Aber ich versuche da nicht zu arbeiten. Nö.
Großartig. Dann, Anna, bleibt uns eigentlich nicht viel mehr, als mal kurz zu beleuchten, wo Menschen, die unseren Podcast jetzt gehört haben, dich finden und sich mit dir vernetzen können. Selbstverständlich, die Links gehen alle mit in die Shownotes hinein, aber jetzt auf der Tonspur mal von dir kurz beschrieben. Wo finden sie dich, wo hören sie dich, wo dürfen sie mit dir Kontakt aufnehmen?
Also natürlich hört man mich auf meinen Podcasts, das habt ihr ja eben schon mitbekommen. Ihr könnt natürlich auf meinen Websites und Blogs vorbeischauen, also der Hauptblog, ne, annakuschinski.de, der persönliche Blog, den ich letztes Jahr gestartet habe, das ist anna-livia.de und den dritten, den lasse ich jetzt mal weg. Ich glaube, der ist wirklich halt für eine sehr spezielle Zielgruppe gedacht. Ist auch am meisten weg von dem, was ich eigentlich tue. Und dann habe ich noch Social-Media-Kanäle, allerdings sehr reduziert das Ganze. Also ihr könnt mich finden auf LinkedIn und auf Mastodon. Twitter und Facebook werden Ende Februar nicht mehr da sein, deswegen lasst es sein.
Okido. Anna, ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für die Lust, mit mir eine Runde zu plaudern. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Wenn du jetzt noch was an meine Hörenden da draußen sagen möchtest, dann ist das dein Raum.
Nein, also vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es total angenehm. Ich mag auch diese lockere Atmosphäre. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch was an deine Hörer sagen sollte, hört die anderen Folgen auch. Also die Folge mit Maren, die wir eben schon angesprochen haben, die habe ich gehört. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich denke sowieso, es ist immer spannend zu gucken, was machen die anderen da draußen, welche Geschichten stecken da noch. Und vielleicht findet ihr auch noch ein bisschen Schokolade fürs Ego.
Ganz bestimmt sogar. Danke dir. Und für euch da draußen natürlich wie immer der Hinweis, jeden Donnerstag um 10 gibt es eine neue Episode im Social Media Schnack Podcast. Ab und zu machen wir auch was live. Wann das nächste Mal, weiß ich noch nicht. Guckt einfach auf die Seite social-media-schnack.de und abonniert auch gern. Falls ihr selber mal Gast sein wollt, meldet euch. Bis bald.
Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns.